er braucht sich auch nur räuspern, hatte ich das Gefühl.
Und genau, und alle sind so. Ja, ja, das ist das Problem, wenn man halt, glaube ich, zu bekannt ist, dass man auch als Comedian dann gar nicht mehr die Herausforderung so doll hat, lustig zu sein, weil eh alle aufgeregt sind, weil man einfach ein Celebrity ist. Ich glaube nicht, dass das einem sehr hilft als Künstler allgemein.
Und einsteigen bitte. Hier ist das Beziehungskarussell mit mir, Ricardia Bramley, und meinen illustren und charmanten Gästen. Schön, dass du da bist.
Hallo und herzlich willkommen auf dem Beziehungskarussell zusammen. Mein Name ist Ricardia Bramley und wir sind heute schon in der 5. Runde auf dem Ding, glaube ich. Wir sprechen über alle Arten von Beziehungen in dem auf dem Karussell, und ich habe noch einen anderen Podcast, davon will ich euch kurz erzählen, der heißt Bitch Breathe und der ist auf Englisch, wie man raushört, und da geht es um alle möglichen Dinge, die einen so mit weiblich und 40 und aufwärts so beschäftigen, wenn ihr mal reinhören möchtet. So, in unserem Beziehungspodcast heute geht es aber um Freundschaften und Community, und dafür habe ich mir jemanden eingeladen, die sehr experimentell oft mit ihren Communities ist, aufgrund ihres Berufes. Aber weil ich so ein Fan bin von Stand-Up und von ihr, musste ich sie in meinem Podcast haben. Willkommen, Freddy Gralle.
Hallo, Ricardia. Ich freue mich sehr.
Es ist so schön, dass du hier bist. Wir hatten ja einige terminliche Schwierigkeiten. Umso mehr freue ich mich, dass wir es geschafft haben. Und ich erreiche dich ja gerade in Italien, wie ich rausgefunden habe. Und ja, wir haben es heute auch endlich mal warm in Berlin. Insofern freue ich mich jetzt auch noch international-mäßig unterwegs zu sein.
Ja, ich kann es auf jeden Fall empfehlen.
Ja, ja, ich würde unheimlich gerne so eine Auszeit machen, wie du gemacht hast. Aber vielleicht sprechen wir da später nochmal zu. Jetzt erstmal so ein bisschen zu deinem, fast will ich gar nicht sagen, Job, Freddy. Aber du bringst Leute zum Lachen. Beruflich.
Ja.
Und ja. Da ist die Frage, worüber lachst du denn, wenn du alleine bist?
Ja, das ist interessant. Ich habe mir die Frage auch so gestellt und habe dann gedacht, ich glaube, so im Zwischenmenschlichen mit Freunden macht es mir am meisten eine Freude, wenn man so ein bisschen sich roastet und so ein bisschen so den Finger in die Wunde legt, liebevoll. Natürlich, das geht dann auch nur mit guten Freunden, würde ich sagen. Und so überraschende Beobachtungen über Menschen, glaube ich, finde ich immer am lustigsten, wenn man Leute so ein bisschen nicht bloßstellt, das ist gemein, aber so was Neues über sie entdeckt und das sagt, ja.
Ne, roasten trifft es eigentlich auch schon ganz gut. Das ist dieses Freundschaftliche, ich kenne dich sehr gut, ich mache einen Witz drüber.
Genau.
Findest du es auf Englisch oder auf Deutsch leichter, weil du bist ja bilingual?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ehrlich gesagt, das hängt eher davon ab, wie die andere Person ist. Ich habe das früher gemerkt, so auch so, als ich mit Comedy angefangen habe, dann habe ich gemerkt, so meine Comedy-Muskeln werden stärker und ich werde auch so ein bisschen schärfer und auch schneller in meinen Beobachtungen. Und da gibt es dann Leute, die das super finden und da total mitgehen. Und dann habe ich auch gemerkt, dass Leute dann manchmal so ein bisschen zurückgehen, weil die das nicht gewohnt sind. Ich glaube, wenn man jemanden kennt, also meine Freunde kennen mich dann natürlich und haben dann auch diese Entwicklung mit mir mitgemacht. Und und es kommt natürlich darauf an, bei unter Comedians ist es die ganze Zeit nur so bam, 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 man roastet sich immer, alles wird gesagt, was einem irgendwie in den Kopf kommt, egal wie dark es ist. Das ist auch gut, manchmal hat man da auch keinen Bock drauf, aber so, ich mag das schon sehr. Und es ist dann eher mit den Freund und Freundinnen, die nicht in diesen Comedy-Kreisen sind, die sich dann manchmal daran gewöhnen müssen. Aber auch selbst vor Comedy war es immer schon, dass ich immer gesagt habe, wenn ich sage, ey, du bist ein Arschloch, das ist für mich eine Zuneigungsbekundung, weil das Vertrauen beweist, dass ich überhaupt dir vertraue, dass du verstehst, was für eine Tonalität das für mich hat.
Ja. Das ist eine total super Beobachtung. Ich sag auch immer zu den wirklich engen Leuten bei mir, du, wenn ich mich mit dir streite oder eben so Sachen sag wie, what the fuck are you doing, you idiot? Dann ist das genau, wie du sagst. Das heißt, das ist
ein Vertrauensbeweis, genau.
Ja, ich fühle mich sicher genug, das zu sagen. Ich weiß, du drehst jetzt nicht um und gehst, weil ich über die Stränge geschlagen habe oder einfach nur meine Persönlichkeit zum Ausdruck gebracht habe.
Absolut.
Das finde ich interessant, dass du das sagst. Apropos Anecken. Ich hatte mir ja überlegt, worüber ich gerne mit dir sprechen würde. Und natürlich ist es auch über Humor und Witze erzählen und Leute zum Lachen bringen. Aber es bringt ja auch Menschen zusammen. Und für mich ist Humor so eine Art gesellschaftlicher Klebstoff, ne? Das ist die Art, wie wir manchmal zurück zueinander finden, wie wir überhaupt eine gemeinsame Identität finden. Und da habe ich mir gefragt, was hat das für eine Bedeutung für dich, jetzt wo wir uns hier fröhlich in alle möglichen Lager spalten, wir ja auch wahnsinnig schnell reagieren, wenn jemand eine Meinung hat, die wir nicht teilen. Wie erlebst du das als Comedian, die bestimmt auch aneckt? Ist es schwieriger geworden, erstens Leute zum Lachen zu bringen oder zweitens überhaupt sich noch frei zu fühlen, bestimmte Dinge zum Ausdruck zu bringen auf der Bühne?
Also meine persönliche Erfahrung damit ist ehrlich gesagt, dass man in Live-Shows wirklich sehr viel sagen kann, weil es da ein Vertrauensverhältnis gibt zwischen dem Publikum und der Person auf der Bühne. Und gerade wenn man eine längere Show spielt und die Leute vielleicht auch wegen mir da sind oder so, dann ist das eh alles kein Problem. Ich glaube, dass da, wo Leute viel falsch verstanden werden, ist eher losgelöst im Internet ohne Kontext. Und dann werden irgendwie Sachen rausgezogen, so wie kann man sowas sagen. Aber in einer Live-Situation erlebe ich das eigentlich gar nicht so. Und natürlich gibt es Leute, die sagen so, ah ja, das sehe ich anders oder und dann oder mich falsch verstehen. Und dann ist es eher für mich eine Herausforderung zu sagen, so, ah, okay, dann muss ich es irgendwie nochmal umformulieren, dann muss ich noch ein bisschen mehr ausholen oder noch deutlicher machen, dass ich das sarkastisch meine oder was auch immer man da für Tools hat, um Leute dann quasi von der eigenen Meinung zu überzeugen, wo es ja, also Comedy ist ja nichts anderes, als zu sagen, hier, das ist meine Weltsicht, komm und steig in mein Boot und lach darüber. Es geht schon sehr um Meinungsmache sozusagen.
Es stimmt, ich war letztes Jahr bei Ricky Gervais live hier in Berlin und er hat ganz am Ende so eine Art Appell gemacht und hat eben gesagt, Guys, Comedy ist auch Kunst. Und in der Kunst muss es möglich sein, frei zu sein, sich auszutoben, Dinge zu sagen, die polarisieren. Siehst du das auch so? Ist Kunst so eine Art Aussteigermodell für uns, die wir Meinungen oder auch einen Humor haben, der nicht überall ankommt, der ganz schön forsch ist manchmal?
Ja, also schon. Ich finde Ricky Gervais ein interessantes Beispiel, weil ich finde, es ist interessant, dass er das selber so sagt mit Kunst. Weil ich finde gerade sein Stand-up besteht oft darin, dass er nur sagt, I'm politically incorrect und dann gehen alle so, wow. Also als ob das schon irgendwie eine Leistung wäre, sowas zu sagen. Deshalb, das finde ich manchmal so ein bisschen schade, dass ich finde, bei ihm ist dann gar nicht so viel Künstlerisches manchmal da, weil es bei ihm schon sehr um dieses so, ich bin Atheist und ich bin politisch inkorrekt und ich sag Sachen und das ist eher wie so eine Schicksalsgemeinschaft manchmal, als dass es eine Comedy-Show ist, habe ich manchmal das Gefühl. Da wünschte ich mir von ihm manchmal ein bisschen mehr Kunst.
Aber, das ist eine total coole Beobachtung. So habe ich das noch gar nicht gesehen, eine Schicksalsgemeinschaft. Das stimmt, jetzt wo du es sagst, viel an seiner Routine da war, so this is fucked up, let's see how you deal with it.
Genau. Und weil natürlich nur Leute zu seinen Shows kommen, die seiner Meinung sind, ist es jetzt auch, also das ist ja null kontrovers, was er da sagt, weil ja nur seine Fans kommen so, ne? Von daher ist es dann immer so ein bisschen so, man tut, als ob man edgy ist, aber in dem Kontext ist er ja nicht edgy. Genau, wenn wiederum irgendein Satz von ihm rausgenommen wird und einfach so ins Internet gestellt wird, wo dann andere Leute kommentieren, die nicht seine Fans sind, dann gibt's vielleicht einen Shitstorm. Aber in seinen Live-Shows gibt's ja hundertprozentig nie einen Shitstorm.
Das stimmt. Das sind alle eigentlich, es ist eigentlich, er braucht sich auch nur räuspern, hatte ich das Gefühl.
Und genau, und alle sind so, ja, das ist das Problem, wenn man halt, glaube ich, zu bekannt ist, dass man auch als Comedian dann gar nicht mehr die Herausforderung so doll hat, lustig zu sein, weil alle aufgeregt sind, weil man einfach ein Celebrity ist. Ich glaube nicht, dass das einem sehr hilft als Künstler allgemein, weil man dann nicht mehr so doll an Inhalt arbeiten muss, denke ich mir manchmal.
Das finde ich total spannend. Das eröffnet mir gerade eine ganz neue Perspektive, vor allem zu Ricky Gervais. Da gibt's ja mehrere. Aber apropos irgendwie anecken oder Dinge sagen, die vielleicht nicht so gut ankommen. Wenn du sagst, bei denen, die schon so beliebt sind, da ist ja schon viel so kuratiert. Wie ist das denn für dich, die jetzt vielleicht erst so auf dem im Kommen ist sozusagen, wenn du einen Witz erzählst, der nicht gut ankommt? Wie gehst du damit um, wenn der Raum plötzlich ruhig ist? Ist dir das schon mal passiert und wie fühlt sich das an?
Passiert einem dauernd. Ja. Ja, also es gibt so eine goldene Regel und zwar, dass einem immer gesagt wird, don't blame the audience. Also sag nicht einfach, oh, die Leute sind aber doof und die haben keinen Bock zu lachen oder die verstehen meinen Humor nicht oder die sind dumm, weil einem das halt nichts bringt als Performer, weil das kann ich halt nicht ändern. Als Performer kann ich ja immer nur an mir selber arbeiten. Und es ist manchmal so, dass man das Gefühl hat, da sind irgendwie Leute, die haben einfach heute nicht so Bock oder es ist zu heiß oder es ist schon zu spät und die sind müde. Es gibt natürlich diese ganzen Sachen, aber eigentlich geht es immer nur darum, was kann ich besser machen. Oft würde ich sagen, wenn die Leute nicht lachen, liegt es auch daran, dass ich nicht so richtig im Moment war und dass ich nicht so richtig die Atmosphäre im Raum gespürt habe und nicht so richtig connected habe. Weil wenn ich wirklich spüre, wo die gerade sind, und das ist super schwer, das ist halt so die Erfahrung, die man dann über die Jahre sammelt, dann treffe ich auch wahrscheinlich ja irgendwie den Nerv, den Vibe oder kann auf jeden Fall sonst schnell kommentieren, wenn ich was sage, was nicht ankommt, dass ich verstehe, warum es nicht ankommt und dann darüber einen Joke mache.
Also auch da geht es eigentlich die ganze Zeit um Connection in dem Fall, ne?
Voll, und, absolut.
Das wirklich zu spüren, ja, ja. Ja. Ich will ja heute, wie immer, über Beziehungen sprechen auf unserem Beziehungskarussell. Und mit dir speziell hatte ich mir über Freundschaft und Community ja viel Gedanken gemacht. Um mal ganz leicht einzusteigen, was kommt für dich an erster Stelle? Family, Partnerschaft oder Freundschaft?
Ja, ich muss sagen, ganz klar Freundschaft, weil, also ich mag meine Familie, aber wir sind jetzt nicht so die engste Familie in der Welt. Und Partnerschaft, ich habe echt wenig gedatet in meinem Leben, würde ich sagen, aus unterschiedlichsten Gründen. Und deshalb, genau, war Freundschaft für mich immer so Familien- und Partnerersatz, würde ich sagen.
Der Simon, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, Simon Sinek oder Sinek, der hat ja einen TED-Talk zu Golden Circle gemacht und spricht eben über die unterschiedlichsten Dinge. Und neulich habe ich ihn in einem meiner Lieblingspodcasts erlebt, nämlich Diary of a CEO mit Stephen Bartlett. Und da spricht er darüber, dass im Grunde eigentlich kein Schwein mehr weiß, wie man Freundschaften schließt. Und das ist auch generationenübergreifend. Das gilt jetzt nicht nur für ganz alte Menschen zum Beispiel oder für den introvertierten 40-Jährigen. Das sind auch junge Menschen, die nicht mehr wissen, wie sie Freundschaften schließen sollen. Und er stellt diese Behauptung auf, dass wir so in diesem Individualismus, in diesem Selbstverwirklichungsorgie schon drinstecken, dass wir gar nicht mehr genug Verzicht, Zeit, Energie in Freundschaften stecken können, dass sie auch wirklich ja, wachsen und gedeihen können. Wie siehst du das? Findest du das auch?
Ja. Also ich glaube zum Beispiel, wenn man Familie hat, ist das wahrscheinlich eine ganz große Herausforderung, on top dann noch Freundschaften zu pflegen. Dadurch, dass ich das nicht habe, ist es für mich quasi ein Lebenselixier und ich bin auch einfach so, meine Love Language ist halt Quality Time und ich mache einfach nichts lieber, als mich mit Leuten hinsetzen und tiefe Gespräche führen und das ist, glaube ich, eine gute Basis, um Freundschaften zu schließen und habe halt auch einfach genug freie Zeit, um Sachen zu unternehmen mit meinen Freunden, aber ich sehe das ja einfach eher bei meinen Freunden, die Familien haben, wie schwer das für die ist, Sachen zu machen, wo es irgendwie um deren Spaß oder um deren Self-Expression geht. Und das tut mir immer leid für die, weil ich mir das gar nicht vorstellen kann. Und ich glaube, auch ein Partner deckt bestimmt viele Gemeinsamkeiten ab, aber für mich sind meine Freunde halt wirklich da, wo ich entweder auch in einem beruflichen oder kreativ, ne, dass das andere Kreative sind, wo ich mich irgendwie reflektieren kann und ermutigt werde auch. Genau, ja, weiß nicht, was die zweite Hälfte dieses Satzes sein sollte.
Ja, ich tendiere immer dazu, unheimlich kompliziert die Fragen einzuleiten. Ich verwirre meine Gästinnen grundsätzlich. Aber mir fiel was ein, als du von Freundinnen gesprochen hast, die selbst Familien haben, also eben nicht die Familie, mit der man groß geworden ist, sondern die man selber gegründet hat. Ist es dir auch passiert, weil ich habe auch Familie gehabt, aber mein Sohn ist schon erwachsen und ich merke aber, alle meine Freundinnen, die haben alle noch kleine Kinder zu Hause. Und es ist unglaublich schwer, diese Freundschaften zu pflegen. Ich kann keinen Anruf machen, ohne dass sie plötzlich losschreit, weil irgendein Kind gerade irgendwas macht. Ich denke mal, ich kriege gleich Tinnitus so ungefähr. Es ist wahnsinnig schwer, über eigene Themen zu sprechen, weil die Kinderthemen so dominieren oder wie wenig der Partner mitmacht. Oder wenn sie polyamorös unterwegs sind, dann ist sowieso eine ganze Village, mit denen sie da alle irgendwie zu tun haben. Wie erlebst du das, deine Freundschaften mit Leuten, die Kinder haben, kleine Kinder vor allem?
Ja, ich muss auch sagen, Ja, das muss ich gestehen, dass sich das oft so ein bisschen organisch auseinander entwickelt und ich mich dann umgucke und merke so, ah krass, meine ganzen engsten FreundInnen vor allen Dingen sind alles auch Leute, die entweder Single sind oder nur eine Partnerschaft haben und keine Kinder. Das kristallisiert sich so ein bisschen, wenn man sich nicht ganz doll Mühe gibt oder die ziehen dann halt auch vielleicht aus Berlin raus oder und natürlich ist es einfacher, Freundschaften zu pflegen mit Leuten, die halt in der Nähe wohnen, ne, wo man mal auch schnell auf einen Kaffee gehen kann. Ja, das ist total schade. Vielleicht kommt das dann, wenn die Kinder ein bisschen größer sind, noch mal ein bisschen einfacher.
Auf jeden Fall. Also Freundschaften oszillieren ja auch, ne? Mal ist man enger, mal ist man ein bisschen weiter auseinander. Aber ich erlebe das natürlich jetzt, weil ich in so einer anderen Lebensphase bin, als die Freundinnen, mit denen ich sehr eng zusammen oder verbunden bin, dass ich denke, Mensch, Leute, ihr müsst realisieren, diese Kinder ziehen irgendwann aus. Ihr könnt nicht einfach eure Freundin so behandeln wie so Aushelfer, die man mal schnell auf einen Kaffee trifft, einmal im Monat, wenn es hochkommt. Also das finde ich manchmal challenging. Ja. Aber wenn du natürlich viele Freundinnen hast, die keine Kinder haben, dann ist ja einfach auch mehr Zeit da. Und so kann ja Freundschaft auch nur wirklich in die Tiefe gehen. Ne? Das ist ganz spannend. Jetzt bin ich total abgewichen. Ich wollte eigentlich noch mal über Simon sprechen und dieses Interview. Aber es gibt so wahnsinnig viel zu Freundschaften, deswegen wollte ich ja auch eine Podcast-Folge machen. Aber er hat was total Spannendes gesagt. Er hat gesagt, dass es drei Organe gibt, die einen stark bleiben lassen, also über die Lebensspanne hinweg. Und ich war sicher, dass ich sie aufzählen könnte, stimmte aber nicht. Und jetzt wollte ich dich nämlich fragen. Er nennt als erstes das Herz, klar. Als zweites die Lunge. Und was meinst du, was das dritte ist?
Ja, ich habe es mir jetzt auch extra nicht nochmal angeguckt oder so. Und meine erste Idee war die Haut als Organ, weil man eine dicke Haut braucht.
Die Herleitung finde ich schon mal super. Ja, das stimmt. Ich habe natürlich gedacht an Gehirn. Also ich dachte, durch die ganze Verkabelung, Neuroplastizität oder so, dass es vielleicht das ist. Aber es sind tatsächlich die Beine. Es ist eigentlich kein Organ, deswegen, ja, das habe ich auch sofort gesagt. Ich so, Simon, I think we need to do a little anatomy lesson here. So. Deswegen sind wir wahrscheinlich auch beide nicht drauf gekommen. Aber es sind die Beine und er hat das so erklärt, weil deine Beine dich zu deinen Freundinnen und Freunden tragen. Und wenn du ständig natürlich, ne, dass wir evolutionär darauf angewiesen sind, gute Beine zu haben, damit wir diese sozialen Kontakte in Person aufrechthalten können.
Ja, voll. Das ist so interessant, weil, also ich lebe in Berlin, ich bin gerade den Sommer über in Trieste, da wohnt eine Freundin von mir, die hat einen Italiener geheiratet, die wohnt hier schon seit vielen Jahren und ich habe gedacht, ich will hier mal so ein bisschen zur Ruhe kommen und schreiben und das ist so eine Stadt von, ich glaube, so 100.000 Einwohnern oder so, 150 vielleicht. Und es ist so krass, ich habe jetzt hier Freundschaften oder auch so neue Bekannte, die sehe ich fast jeden Tag. Das gibt es in Berlin für mich nicht. Also auch, weil ich hier nicht so richtig arbeite gerade und nicht so viele Verpflichtungen habe. Aber was das ausmacht, in einer Community zu wohnen, wo es halt nur 5 bis 10 Minuten ist, die Beine in die Hand zu nehmen und dahin zu gehen und nicht in Berlin. Manche Freundinnen wohnen von mir 45 Minuten mit den Öffentlichen. Ich meine, natürlich mache ich das nicht einfach so, ne? Und das hat mich jetzt echt ein bisschen zum Nachdenken gebracht, muss ich sagen, weil ich echt so ein bisschen mehr auf der Suche noch nach Community bin, was in Berlin, Leute ziehen weg und manchmal ist man in so Phasen, wo sich das dann alles ein bisschen ausfrizzelt und das ist the beauty of the small town. Und das ist keine Kleinstadt oder so, ne? Aber eine kleinere Stadt halt.
Nee, es hat kürzere Wege. Da ist Berlin schon wirklich deutlich anders. Ich habe das Gefühl, so Standard 50 Minuten entfernt, wenn sie nicht in deinem Kiez wohnen.
Absolut.
Ja.
Wer hat
Wie
solche
siehst du es dann? Ja, das stimmt. Aber genau das erinnere mich an meinen anderen Gedanken, wo ich denke, wie siehst du es mit Absagen von Freundinnen? Also ich bin jemand, ich habe früher viel abgesagt, weil ich auch selber noch ein kleines Kind großgezogen habe und so und habe immer gedacht, ach, wir sind so gut befreundet, das ist ja jetzt nicht so wild und das müssen die ja verstehen, so ungefähr. Ne? Wie siehst du das, wenn Leute Freundinnen kurzfristig absagen? Sagst du dir auch, hey, ist okay, kann ja mal passieren? Oder wenn es jetzt öfter passieren würde, ist das ein Zeichen von, ich sag mal, abnehmender Wertschätzung? wie wichtig ist In-Person-Time?
Ja, es kommt ein bisschen auf die Gründe an, würde ich sagen. Ich habe ein paar Freundinnen, die chronisch krank sind, die zum Beispiel Migräne sehr, sehr stark haben. Und da kommt es ehrlich gesagt total oft vor, weil das auch zwei meiner besten Freunde das dann so beide absagen. Und das ist super frustrierend und gleichzeitig kann man halt nichts machen. So was, ne? Ist halt krank ist krank. Das ist super frustrierend, aber das akzeptiere ich natürlich, weil ich auch weiß, dass es denen total leid tut, die sich auch drauf gefreut haben. Wenn jetzt jemand einfach so, wo ich denke so, okay, du hast jetzt einfach deinen Alltag schlecht organisiert und hast deshalb jetzt keine Zeit, dann weiß man einfach so, ah, okay, dann bin ich jetzt halt gerade nicht die Priorität und das ist natürlich was, was ein bisschen mehr schmerzt, nicht wenn das einmal passiert, so gar nicht, aber ja, also bei einer guten Freundin würde ich dann, glaube ich, auch mal was sagen oder habe ich auch schon und das ist dann ja immer gut, weil dann also, ne, sich selber verletzlich machen und sagen so, aber eigentlich ist es ja nur schön, wenn man jemandem sagt so, ey, ich würde eigentlich gerne mehr Zeit mit dir verbringen, geht dir das denn nicht auch so?
Ja, ja. Ja. Man versucht ja dann auch nicht irgendwie Druck zu machen, aber es fällt einem schon auf, wenn jemand so ständig absagt, ne, weil man sich ja auch Zeit genommen hat. Umgekehrt, was ist denn für dich ein richtig krasser Freundschaftsbeweis? Oder hast du vielleicht eine Geschichte, wo du sagst, boah, das war wirklich so richtige freundschaftliche Liebe?
Also für mich ist es schon ein Freundschaftsbeweis, wenn Leute halt, was ich habe meine neue Soloshow und wenn die dann davon selber hinkommen, weil ich nicht so gerne meine guten Freunde jetzt selber einlade, weil ich auch irgendwie denke so, entweder ihr habt da selber Bock drauf oder nicht. Ich will auch niemanden zwingen, sich meine Show anzugucken und wenn dann irgendwie Leute, oder ich hatte ein paar Freunde, die sich das auch mehrmals angeguckt haben, weil ich dachte so, wow, rührt mich irgendwie, auch wenn das irgendwie mein Job ist zwar, aber es ist ja auch trotzdem Support. Und ja, ich glaube, ich hatte während Covid musste ich mal ins Krankenhaus, um was durchchecken zu lassen und da, ne, durfte man ja nur alleine hin, das war irgendwie nicht so toll und dann so eine Freundin, die einfach gesagt hat, so ja, ich bringe dir abends aber noch Essen vorbei und checke in, weil gerade wenn man so ohne Partner ist, wo jemand das so quasi machen muss, das hat mich zum Beispiel sehr gerührt, ja, solche, ja, ne, die Beine in die Hand nehmen und irgendwie praktische Hilfe, das ist schon schön, weil sowas fällt mir wahnsinnig schwer zu fragen, also ich hätte nie sie gefragt, so, hast du vielleicht Lust, abends vorbeizukommen, weil 50 Minuten, ne, denke ich halt so, das kann ich irgendwie von keinem verlangen, also ich weiß, das ist auch mein Problem und das kann man lernen, die Bedürfnisse besser zu äußern, aber mir fällt das schon sehr schwer.
Ich verstehe das schon sehr gut, dass es dieses um Hilfe bitten und so, auch wenn man gute Freundschaften hat, fällt einem das manchmal schwer. Umgekehrt, wenn ich hatte schon ein paar Breakups in meinem Leben, das waren mit die schlimmsten und das waren keine romantischen Breakups, das waren Freundschaften. Eine davon war sogar eine wirklich meine beste Freundin. Hast du das schon mal erlebt, so ein Friendship-Breakup? Und warum? Also findest du es auch schwerer teilweise als jetzt einen romantischen Breakup? Oder was sind so deine Erfahrungen mit Freundschaften, die enden?
Ja, ich habe auch drüber nachgedacht. Ich hatte vor ein paar Jahren auch ein Freundschafts-Breakup und das war auch sehr schwer, weil ich glaube, man über romantische Breakups so viel lernt in seinem Leben und das, da gibt es auch so Codes und wenn ich sage, mein Freund hat mir Schluss gemacht, dann kommt auf jeden Fall eine Freundin und tätschelt mich einen Abend lang und gibt mir Schokolade. Aber bei einem Freundschaftsbreakup ist das irgendwie anders. Da gibt's irgendwie diese Übereinkünfte nicht oder diese, da gibt's auch nicht so viel Materialien. Da gibt's keine Romcoms, die man sich angucken kann. Also na doch, es gibt bestimmt auch so, es gibt auch Filme natürlich über Freundschaften und so. Aber ja, ich finde das auch, ich finde es schwerer. Also romantisch ist natürlich nochmal anders, weil man mit so einer Person auch auf einer körperlichen Ebene anders zusammengewachsen ist und normalerweise auch mehr Zeit verbracht hat als selbst mit einer guten Freundin. Aber ich fand das auch erstaunlich schwer, weil ich habe mich quasi getrennt und trotzdem hinterlässt diese Person natürlich ein großes Vakuum und man vermisst die ja trotzdem genauso, ne? Auch wenn man selber gemerkt hat, dass das jetzt gerade irgendwie nicht geht. Aber ja, ich fand das auch extrem, extrem schmerzhaft, auch nach einem Jahr noch. Und dann kommt man sich komisch vor, wenn man seinen anderen Freundinnen sagt, so ja, die fehlt mir halt einfach immer noch total. Ja.
Das finde ich spannend, dass du das sagst, weil ich finde, die romantischen Beziehungen, die ich in der Vergangenheit hatte, da hat eigentlich jetzt, wo sie alle vorbei sind, also es sind jetzt keine wirklichen Lücken entstanden, so ist halt durch, war doof, I'm moving on, ne? Aber bei den Freundschaftsbreakups, da denke ich schon noch drüber nach und denke, nee, ich habe sie nicht ersetzt, diese Person. Ja. Das ist auf diesem Level nicht passiert. Geht dir das dann auch so?
Ja, das geht mir auch so auf jeden Fall, weil das zum Beispiel wieder ein Berliner Ding, eine Freundin war, die auch in der Nähe gewohnt hat, wo man einfach mal so vorbeigehen und abhängen, das habe ich nicht so viel. Und ja, da ist auf jeden Fall, da, so jemand ist da jetzt auch nicht nachgekommen, ja.
Ja, das ist spannend. Und wie ist das denn, sagen wir mal, man macht jetzt nicht gleich den Breakup, aber man hat sehr andere Ansichten zum Leben oder vor allem, was mich gerade so umtreibt, sind politische Meinungen und wie sehr sie auch innerhalb von engen Beziehungen aller Art spalten. Wie gehst du damit um oder ist das überhaupt was, was du erlebst, dass jemand sehr andere auch politische Meinungen hat? Was machst du da, um zu deeskalieren zum Beispiel? Oder?
Also ich habe gemerkt, also eine Freundin zum Beispiel hat immer mal so ein bisschen verallgemeinerte helligere Bemerkungen über Leute mit arabischem Hintergrund gemacht. Und da war ich irgendwie erstmal total geschockt. Aber weil es natürlich eine gute Freundin war, versuche ich natürlich zu verstehen, wo das herkommt, weil ich das, was eigentlich irgendwie keinen Grund gibt oder wir auch ähnlich aufgewachsen sind und so. Und das ist natürlich immer die richtige, finde ich, die richtige Ansage, dass man erstmal ein bisschen neugierig ist, um rauszufinden und dann kam halt raus, dass sie als diese, also 2015, ne, als viele Leute auch nach Europa kamen, dass sie halt zwei Übergriffe erlebt hat, ne, mit solchen Männern. Und dann denke ich so, ja, okay, dann ist es total klar, dass sie da individuell erstmal auch Ängste einfach hat. Dass sie das dann verallgemeinert, ist eine andere Frage. Und dann kann man darüber reden und sagen, guck mal, aber das sind individuelle. Es gibt ganz viele, die auch nicht sexistisch sind oder nicht dich ausnutzen, also so, ne, dann kann man eine komplexe Diskussion darüber haben, aber erstmal neugierig sein und um zu gucken, wo das herkommt. Und das macht man dann ja doch eher bei guten Freunden. Das mache ich jetzt nicht mit jedem auf der Straße, der eine politische Meinung hat, die mich nervt. Und das wünsche ich mir schon auch, dass ich das aushalten kann, dass ich Freundschaften habe oder auch in der Familie Leute, wo irgendwie da was drüber steht und man das irgendwie stehen lassen kann, auch wenn man das vielleicht überhaupt nicht nachvollziehen kann. So, das muss auch, finde ich, gesamtgesellschaftlich möglich sein, weil sonst sehe ich echt schwarz für die Zukunft. Ja.
Also in Familie ist ja nochmal was anderes, finde ich immer. Ne? Da ist es mir zum Beispiel passiert, dass die politischen Meinungen total auseinandergingen. Auch die Lebensauffassung so konträr zu dem war, wie ich das Leben verstehe. Hast du das auch schon erlebt? Und da geht es ja noch emotionaler zu vielleicht. Wie bist du damit umgegangen?
Ja, also habe ich auf jeden Fall auch, dass eine Person im näheren Familienumfeld ist, die mich extrem getriggert hat. Also vor allen Dingen ich so, sagen wir mal so, was so Feminismus angeht, also es war eine männliche Person, und dass ich gemerkt habe, so, boah, ich bin da auf 180 sofort, weil es halt emotionaler ist. Und das ging schon so, würde ich sagen, 1-2 Jahre, dass das wirklich einfach ein Problem war, dass ich dann immer wieder die Chats gelöscht habe, weil ich das mir noch nicht mal mehr angucken wollte, weil ich wusste, das triggert mich so. Und trotzdem würde ich sagen, also ich habe dann auch so mit Meditation und so Equanimity, also ein bisschen so, ne, Distanz reinbringen und gucken, was ist meine Reaktion. Und jetzt würde ich sagen, ist es ganz interessant, dass wir trotzdem manchmal, also wir kommunizieren vor allen Dingen jetzt in so einem Familien-Chat-Situation, dass da immer noch Diskussionen ausbrechen, aber dass wir gleichzeitig privat teilweise Unterhaltung über was ganz anderes haben, über Filme oder so, wo wir uns super verstehen und wo Austausch möglich ist. Und das heißt, dass es so eine komische Koexistenz ist und dass wir das beide irgendwie akzeptieren, dass wir da unterschiedlich sind. Und ich dann manchmal auch im Familienchat schreibe, okay, lass uns darüber jetzt nicht streiten, so, weil wir wissen, es wird da keine Übereinkunft geben. Und das ist für mich auf jeden Fall nochmal eine neue Erfahrung gewesen, dass sowas irgendwie möglich ist, dass man nicht, weil eine Zeit lang war es so, ich wollte einfach mit der Person nichts zu tun haben, ich wollte nicht mit der kommunizieren, ich wollte die nicht sehen, weil es mich einfach so angestrengt hat, gar nicht, weil ich die jetzt gehasst habe oder so. Und das ist irgendwie ganz, ganz schön, dass das irgendwie geht.
Ich finde die Strategie super, friedliche Koexistenz.
Genau.
Ja, dass man einfach sagt, ich muss nicht in allem d'accord sein mit dir. Ich kann nur immer wieder versuchen, ab und zu mal, wenn ich mich besonders energetisiert fühle, das anzusprechen. Aber eigentlich bin ich auch so, dass ich lasse es dann einfach irgendwann, ne? Also in der Familie.
Ja. Weil es zu schön. Und vielleicht wäre es auch anders, wenn ich mit der Person nah wohnen würde, dann würde man sich vielleicht besser kennen und dann mehr verstehen, wo die andere Person herkommt, also ne, wo solche Gedanken herkommen. Das ist auch eine Distanz, also ein Distanzproblem, dass man dann doch so wenig vom Leben mitbekommt, dass man da gar nicht hinterherkommt und denkt so, jetzt ist man konfrontiert und der hat sich so verändert, aber vielleicht war das graduell und man hat es gar nicht gemerkt oder so.
Jetzt habe ich noch eine Frage für dich, bevor wir zu meinem Favorite-Teil kommen, nämlich zur Blitzrunde. Und zwar, wie würdest du, jetzt bist du ja in Trieste, also du hast es eigentlich fresh und live jetzt gemacht, aber sagen wir mal, du kommst an diesen neuen Ort und fühlst dich ein bisschen einsam, ne? Die typische Immigrant Experience vielleicht auch und so. Wie würdest du neue Freundinnen kennenlernen? Was sagst du, wie könnte man das machen? Auch generationenübergreifend, aber einfach um aus diesem Social Media Community, die ja eigentlich keine ist, rauszukommen und wieder in 3D sozusagen Menschen zu erleben. Wie würdest du es machen?
Ja, das ist eine gute Frage, weil ich habe das gemerkt, ich war früher sehr religiös. Das heißt, wenn ich irgendwo hingegangen bin, ich bin dann einfach immer sonntags in die Kirche gegangen, habe mir da eine coole ausgesucht und das ist wirklich wahnsinnig einfach. Also das funktioniert, also das haben die Christen irgendwie gut drauf, da Gemeinschaft zu stiften. Das ist auch, glaube ich, ein Grund, warum viele Leute in Kirchen gehen. Jetzt bin ich nicht mehr religiös, aber jetzt habe ich meine zweite Religion Comedy. Und das ist schon so, also jetzt in einer kleinen Stadt ist es ein bisschen schwieriger, aber egal wo ich bin, in einer größeren Stadt, es gibt überall Stand-Up-Comedy. Ich kann überall irgendwie fragen, oh, gibt's hier ein Open Mic? Und dann hängt man mit anderen Comedians ab und das ist meistens echt voll okay. Also selbst wenn ich jetzt nicht meine Solo-Show mache, sondern einfach nur ein Open Mic. Und wenn ich das jetzt nicht hätte, würde ich, glaube ich, trotzdem, also das ist auch, glaube ich, über Social Media organisiert oft, ne? Das ist so Meetup-Gruppen oder dass man irgendwie was macht über Hobbys, über Sachen, die man, also ich würde vielleicht zu einem Schreibworkshop gehen, also sowas irgendwie. Ich glaube, auch wenn das so nicht so organisch ist und auch irgendwie organisiert ist, aber ich glaube, über Hobbys ist es schon immer noch am einfachsten. Also hier in Italien ist es so, mir wurde gestern gesagt, dass hier Bumble gibt es hier gar nicht so richtig und weil es irgendwie eine kleinere Stadt ist oder weil die Machos sind, ich weiß nicht. Auf jeden Fall meinten die so, ja, Tinder wäre wirklich nur, um Sex zu haben und Italiener, wenn die wirklich jemanden kennenlernen wollen, dann würden die das eher so im Gespräch machen, so halt an der Bar, dass man sich anspricht, weil sie dem vertrauen sie vielleicht dann doch irgendwie nicht so oder finden das dann nicht so, keine Ahnung, nicht so organisch oder so. Und dann war ich halt so, ah, okay. Also das macht man okay, also schon.
Key Takeaway ist, geh nach Italien. Genau. Und wenn das nicht möglich ist, dann organisiere das Ding online und treff dich dann offline so ungefähr.
Genau.
Ja. Okay, Freddy, Blitzrunde. Du hast 1 bis 3 Wörter sozusagen, um zu antworten. Ready?
Ja.
Okay. Meine beste Beziehung habe ich zu?
Mir selbst.
Das habe ich noch nie gemacht.
Ich war noch nie im Bergheim, obwohl ich seit 15 Jahren in Berlin bin.
Diese Eigenschaft ist für mich ein No-Go.
Selbstverliebtheit.
Freundin sein heißt?
Loyalität.
True or false? Lieber einen Freund verlieren als eine gute Pointe.
Ja. Und sich nachher entschuldigen.
Und als letztes, Freddy, weil wir auf dem Beziehungskarussell sind, was ist dein allerliebstes Fahrgeschäft auf dem Jahrmarkt?
der Autoscooter, aber nicht zum Fahren, sondern zum Beobachten, weil die Leute da als Einzige quasi aktiv selber bestimmen können, was sie machen.
Okay, Freddy, als Letztes, wo finden die Leute dich, wenn du dann wieder nach Berlin eintrudelst?
Ja, genau. Also man kann mich natürlich super auf Social Media kennenlernen, wenn man ein bisschen Einblick bekommen will in mein Stand-up und sonst. Und da poste ich auch meistens, wo ich irgendwie auftrete oder wenn ich meine Solo-Show mache. Das heißt, das ist eigentlich am einfachsten. Und sonst, genau, einfach in Berlin auf die Open Mics gehen. Also im Moment
nur auf
Englisch.
Du machst ja beides, Englisch und
ja, in Deutsch, ehrlich gesagt. Ja, ich merke immer wieder, dass ich mich so ein bisschen entscheiden muss, um mich zu fokussieren, weil es sonst einfach zu kraftraubend ist. Und genau, das ist jetzt das Englische geworden.
Na, dann ich sag auf jeden Fall allen, ihr müsst unbedingt auf dem Account vorbeischauen. Ich komme auch demnächst zu einer Show von dir, Freddy. Ich hätte dich ja nicht eingeladen, wenn ich nicht begeistert gewesen wäre. So, vielen, vielen Dank, dass du da warst, Freddy. Vielen Dank all den Hörerinnen, die heute dabei waren. Wenn es euch gefallen hat, dann vergebt bitte eine Bewertung, gerne auch 5 Sternchen, wenn ihr das total geil fandet. Und am allerliebsten sagt es weiter. Freddy, nochmal ganz, ganz lieben Dank. Freut mich sehr, dass du dabei warst.
Vielen, vielen Dank, Ricardia. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke.